leider hört halt Putin nicht auf meine Wünsche und man muss sich ja mit der Welt auseinandersetzen, wie sie ist. Söder ist ja eher ein Meister darin, sich beliebt machen zu wollen. Ob es immer klappt, ist eine andere Frage.
Donald Trump wurde erneut zum Präsidenten der USA gewählt. An so einem Tag dann noch ein Regierungsende verkünden, was ist da in Ihnen vorgegangen?
Schöne Schiete.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch
dafür machen. Das würden wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit
haben.
Es gibt eine absolute Mehrheit. Moin, Jan Schippmann hier. So langsam rückt nicht nur Weihnachten, sondern auch der Wahlkampf immer näher. Und bei absolute Mehrheit halten wir euch natürlich über die Visionen und Ideen der Spitzenleute der verschiedenen Parteien auf dem Laufenden. Mein heutiger Gast ist Robert Habeck. Der war in der Ampel Wirtschaftsminister und nach dem Crash der Regierung hat er sich gedacht, Leute, ich kann das alles viel besser. Warum er glaubt, nach dem Ampel-Desaster der Richtige für die Führung dieses Landes zu sein und was ihm dabei besonders am Herzen liegt, das klären wir heute. Los geht's. Und ich begrüße bei mir im Studio Robert Habeck. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Herr Habeck, kennen Sie jemanden, der vor Ihnen Angst hat?
Nee, glaube ich nicht.
Das Institut für Generationenforschung hat in diesem Jahr die repräsentative Jugendwahlstudie 2024 veröffentlicht. Befragt wurden 16- bis 25-Jährige und darin kam raus, 30% der Ostdeutschen und 25% der Westdeutschen in der Altersgruppe haben Angst vor den Grünen. Wie kann sowas sein?
Aber ich bin ja nicht die Grünen, ich bin ja erstmal Robert Habeck.
Glauben Sie, dass Sie freundlicher sind als Ihre Partei im Ganzen?
Nein, aber ich will damit sagen, dass eine abstrakte Beschreibung von irgendetwas immer, wie soll ich sagen, abstrakter ist, als wenn man sich persönlich kennenlernt. Und wenn ich das jetzt gleich einflechten darf in den Gesprächen, die ich manchmal als Minister führe, stellt sich da genau das raus. Ich kriege ja viele Zuschriften und Leute sind nicht immer happy mit dem, was ich entschieden habe. Und dann habe ich manchmal Zeit, die anzurufen. Das sind dann meistens die E-Mails oder Briefe, die nicht komplett, also in Gewaltfantasien enden, aber eben auch nicht zufrieden sind. Und erstaunlicherweise löst sich das im Gespräch ganz gut auf. Die sagen dann auch nicht immer tolle Politik, die sie machen, aber ach gut, dass ich das jetzt mal vortragen durfte, so ist das. Und manchmal nehme ich auch was mit. Also insofern, wenn man direkt miteinander redet, wenn man als Mensch zu Mensch redet, stellen sich die Dinge ganz häufig anders dar. Und vielleicht gelingt es ja auch aus dieser, die da oben, die Politik, die Grünen, die Ostdeutschen, ein Stück weit rauszutreten und wieder eine Art menschliche Ansprache möglich zu machen.
Die Grünen werden laut dieser Studie als extreme Partei wahrgenommen, die in das Leben der Menschen eingreifen will. Also das Klischee der Grünen Verbotspartei ist wahrscheinlich älter als ich, aber dass wir jetzt über eine Form von Extremismus sprechen, da müssen bei Ihnen doch eigentlich die Alarmglocken angehen, oder?
Ja, aber Sie haben ja gesagt, werden wahrgenommen. Und das ist ja eine Beschreibung oder Zuschreibung. Diejenigen, die länger in der Partei sind oder die Grünen intensiver beobachten, werden wahrscheinlich eher sagen, die Grünen sind jetzt eine normale Partei geworden, die sind eher bürgerlicher oder mittiger geworden, die können sogar mit der CDU regieren, von der Protestpartei zu einer verfassungsverteidigenden Partei geworden. Also, dass wir zu radikal geworden sind, hört man eigentlich im normalen politischen Diskurs überhaupt gar nicht. Ja, manchmal auch vorwurfsvoll das Gegenteil. Aber es gibt natürlich ein Narrativ, das genau das bedienen soll. Also die Zuschreibung ist dann so gemacht worden, meistens von der AfD oder von Leuten, die eher die Sprache von Putin sprechen. Und für die sind wir wahrscheinlich dann radikal, weil wir die Demokratie verteidigen und weil wir daran glauben, dass die globale Erderwärmung ein Problem für die Menschen ist und wir dieses Problem lösen wollen. Und wenn man Klimawandel leugnet und Putin für einen netten Zeitgenossen hält, dann sind die Grünen für die wahrscheinlich radikal.
Jetzt sind Sie quasi schon im Wahlkampf und sagen, ich möchte Kanzler werden. Und Sie müssen quasi zeitgleich noch die Scherben der Ampel so ein bisschen hinter sich wegschieben. Wie wollen Sie die Menschen davon überzeugen, dass es in diesem Land besser läuft, wenn sie mehr zu sagen haben?
Indem man es genauso, wie Sie es gemacht haben, einordnet. Also sich nicht hinstellt und sagt, so Leute, alles vergessen, Schwamm drüber. Und jetzt gucken wir nur in die Zukunft, sondern auch darüber redet, warum die Ampel eine problematische Regierung war, was sie hingekriegt hat, aber warum es nicht gereicht hat und wie der ganze Streit entstanden ist. Und daraus, also auch aus der Aufklärungsarbeit über die Vergangenheit, neues Vertrauen erwerben. Das ist jedenfalls mein Weg. Und mit Blick auf die letzten 4 Wochen würde ich sagen, der kann auch funktionieren. Jedenfalls ist mein Laden ganz gut aus den Startblöcken rausgekommen. Wir sehen Zustimmungszuwächse. Ich erlebe das auch in persönlichen Gesprächen. Ich erlebe es auch bei mir selbst, wenn ich das so sagen darf. Das ist schon eine Art Rückkehr zur alten Natürlichkeit und gewissen Sinne auch Lockerheit gibt, ohne dass die Themen locker zu behandeln werden, denn die Zeiten sind ja sehr ernst. Aber ich habe das Gefühl, wir erwerben Vertrauen zurück. Aber es ist ein Erwerben, nicht ein Anordnen, nicht ein Vergessen machen, sondern es ist politische Arbeit, Vertrauen zurückzugewinnen.
Wie sehr tut das Ampel aus noch weh?
Nein, es tut nicht weh. Das hat auch nie wirklich wehgetan. Die Ampel war ja eine schwierige Regierung. Also im gewissen Sinne haben alle auch vielleicht gedacht, gut, dass es vorbei ist.
Man hat sich ja viel vorgenommen.
Den Gedanken hatte ich auch. Ne? Diese ganzen Verhandlungen, der ewige Streit in der Öffentlichkeit, die ganzen kraftzehrenden Nächte, die wir da im Kanzleramt rumgehangen haben, das war schon jetzt nicht immer nur alles lustig. Trotzdem weiß ich, dass ich an dem Abend gedacht habe, das ist jetzt falsch. Auch wenn es vielleicht eine Befreiung ist für das Land und vielleicht auch für einen selbst sogar, aber eigentlich geht das jetzt nicht in dieser Situation. Und die Situation ist ja so, Frankreich hat gerade keine richtige Regierung, keine Mehrheit mehr. Deutschland vor Neuwahlen, Österreich hat keine Regierung. Die Koalitionsverhandlungen ziehen sich da ewig hin. In den Niederlanden taumelt die Regierung permanent. In Belgien keine richtige Regierung. Also ganz Zentraleuropa ist irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Alle gucken nur nach innen. Wahlkampf heißt ja, man kämpft jetzt mit und gegen die anderen. Aber um uns herum entwickelt sich die Welt weiter. Die USA, jetzt Syrien, der Krieg in der Ukraine und Europa und die zentralen Staaten in Europa sind nicht voll handlungsfähig. Das ist schon sehr bedrückend. Also deswegen jetzt dann schnell eine Neuwahl machen und dann hoffentlich eine vernünftige Wahl machen. Und dann hoffentlich ist das Land auch bald wieder beschluss- und mehrheitsfähig.
Bevor wir nach vorne schauen, was würden Sie dem Robert Habeck von Ende 2021 heute raten?
Rechtzeitig darauf beharren, dass Entscheidungen durchzusetzen sind, die größer sind als der Koalitionsvertrag. Ich meine damit, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann und klar war, dass es länger als 24, 48 Stunden dauert, hätten wir gleich ein großes Programm für die Wirtschaft auflegen müssen. Und vielleicht auch, das fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, aber es hilft ja nichts, auch ein großes Programm für die Bundeswehr, um sicherheits- und verteidigungsfähig zu werden, fällt mir schwer, weil ich damals den Kriegsdienst verweigert habe und ich mich wirklich danach sehne, dass es wieder Frieden in Europa gibt und ich dem alles unterordnen will und das quasi auch tue. Aber leider hört halt Putin nicht auf meine Wünsche und man muss sich ja mit der Welt auseinandersetzen, wie sie ist. Was wir aber getan haben, ist sowohl die Stabilisierung der Wirtschaft wie die Preisdämpfung der Bürgerinnen und Bürger, wie auch die Kosten für die Unterstützung der Ukraine und der Flüchtlinge mehr oder weniger aus dem Haushalt heraus zu bezahlen. Es gab eine Übergangsphase, da hatten wir so einen Fonds, aber der ist dann Ende 2023 kaputt gegangen und dann waren wir finanzpolitisch nicht mehr handlungsfähig. Und das hätte man eigentlich in den ersten 2-3 Monaten gleich entscheiden müssen. Und ich würde mir vornehmen, auch für die nächste Legislatur, wenn ich nochmal in die Verantwortung komme, diesen großen und historischen Momenten nicht mehr zu glauben, dass man die so wegmoderieren kann im Alltag. Das war einer der großen Kardinalfehler der Ampel.
Dann schauen wir mal auf die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben.
Im Supermarkt alles teuer. Heizen erst, wenn der dicke Pulli nicht mehr reicht. Und die Mieten kann kaum einer mehr bezahlen. Spätestens seit der Corona-Pandemie und Energiekrise sind die Preise in fast allen Bereichen explodiert. Die Auswirkungen der Inflation stellen viele vor erhebliche finanzielle Probleme. Laut Erhebungen des Statistischen Bundesamtes ist der Verbraucherpreisindex seit Sommer 2021 um etwa 18% gestiegen. Und Lebensmittel sind sogar fast 30% teurer als noch vor 3 Jahren. Gerade hier ist die Politik in besonderem Maße gefragt. Sie muss dafür sorgen, dass das Leben der Menschen wieder bezahlbar wird. Nur wie?
Nur wie? Das ist die Frage. Und Sie haben sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen in Deutschland wieder bezahlbar zu machen. Das sagt sich so leicht, betrifft aber verdammt viele Bereiche, die wir heute aufdröseln werden. Die Wahl in den USA hat gezeigt, wenn die Menschen im Leben draufzahlen müssen, dann zahlen sie es irgendwann der Politik oder den Verantwortlichen wieder zurück. Und zwar mit Stimmen für extreme Politiker. Wird in Deutschland unterschätzt, wie sehr Preissteigerungen in allen Lebenslagen für politischen Verdruss sorgen?
Nein, das wird nicht unterschätzt. Das sehen schon alle und alle haben die amerikanischen Ergebnisse sich angeschaut. Und letztlich erzählt unsere Geschichte, also die deutsche Geschichte der 30er Jahre, auch die Geschichte, dass hohe Inflation Extremisten zumindest begünstigt. Aber die politischen Maßnahmen reichen an das Problem nicht dran. Also die preisdämpfenden Maßnahmen sind nicht weitgehend und entschieden genug getan und gemacht worden. Und vielleicht darf ich am Anfang einmal sagen, man kann ja auf hohe Preise, also Inflation, auf zweierlei Arten reagieren. Natürlich kann man auch nicht reagieren und es einfach laufen lassen, aber das scheidet wahrscheinlich politisch aus. Man gibt den Menschen mehr Geld oder man bekämpft die hohen Preise. Und das kann man natürlich auch immer auch kombinieren und beides hilft auf eine Art. Aber vor allem, dass wir die Preise dämpfen, dass das Leben bezahlbar wird, ist die richtige Antwort, weil damit dann auch ein Vertrauen in die Gesellschaft sich ergibt und funktioniert. Man schleppt ja diese hohen Preise auch im Kopf mit sich rum, wenn man sieht, dass es sind ja immer Döner und Pizza, die genannt werden, die so teuer geworden sind, aber das hört ja, es geht über Olivenöl und Butter immer weiter. Dann man sieht die Preise und sieht, ach, das kann ich mir alles nicht mehr leisten. Auch wenn man am Ende des Monats noch einen Zuschuss bekommt, sieht man trotzdem die Preise. Deswegen ist jetzt der Ansatz wirklich zu sagen, das Leben bezahlbar machen. Und das ist nicht exakt das Gleiche, wie wir geben allen mehr Geld. Es ist, kommt vielleicht netto beim Gleichen raus. Aber mein Ansatz und unser Ansatz ist jetzt, die Energiekosten runterzubringen, die Mobilität günstig zu machen, die Mieten stabil zu halten oder die Mietpreise runterzubringen.
Gehen wir es doch mal durch. Sie haben gerade schon ein paar wichtige, relevante Punkte gesagt, aber wohnen Sie aktuell zur Miete?
Nee, ich habe vor ein paar Jahren, ein bisschen länger her, ein Haus kaufen können.
Vielleicht andersrum gefragt, im Wahlkampf, wie häufig sind Mietpreise Thema, auf das Sie angesprochen werden?
Ganz häufig. Und ich kenne natürlich ganz viele Leute, die zur Miete wohnen, die Freunde und Generationen meiner Kinder studiert jetzt, die sind ja, die treffe ich ja dauernd zu Hause und die erzählen genau das, was ich auch aus meiner Zeit noch erinnere. Damals, ich habe ja Anfang der 90er Jahre studiert, war es fast unmöglich, ein Zimmer zu bekommen. Die Preise waren hoch, auch für kleine Butzen. Und das ist ja in der Regel nicht besser geworden, sondern in den Innenstadtlagen. Damals war Berlin übrigens, das war ja kurz nach der Wiedervereinigung, richtig noch günstig. Da konnte man wirklich noch was finden, war zwar nicht isoliert und runtergerockt, im Osten jedenfalls, aber günstig war es schon. Das ist ja jetzt ganz anders. Der Prenzlauer Berg sah damals ganz anders aus. Also das hat sich ja eher wahrscheinlich verschlechtert beziehungsweise zugespitzt. Also aus dem Alltag kenne ich diese ganzen Sorgen schon sehr genau.
Also es ist absolut gottlos geworden in Berlin. Also wenn ja, ich sehe, ja, irgendwie, wenn Freunde von mir nach Wohnungen suchen, das ist, da zahlst du dann für 50 Quadratmeter 1,2 warm oder so und das ist dann noch nicht mal irgendwie eine geile Lage.
Ja, und es ist, wenn man als Student in eine Stadt kommt, dann ist das schon schlimm genug, wenn man lange pendeln muss oder ganz sozusagen in der Butze für ganz viel Geld wohnt. Aber es geht, setzt sich dann ja fort, das wissen ja alle Hörerinnen wahrscheinlich und Hörer aus dem Alltag auch. Dann meinetwegen zieht man zusammen, gründet eine Familie, hat man schon vielleicht einen Beruf und dann muss man rausziehen, weil einfach die Wohnung zu klein geworden ist für ein oder zwei Kinder, da wenn man zusammenleben kann. Und dann hat man anderthalb Stunden Pendelwege in die Stadt rein, die und abends wieder raus, die einem ja überall fehlen. Also für die Kraft, für die Familie, für die Alltagsarbeit. Also Mieten sind ja nicht nur oder hohe Mieten oder kein Wohnraum, kein nur ökonomisches Problem. Das sind sie auch, aber das ganze Lebensmodell wird ja dadurch in Frage gestellt. Also das geht tief rein in die Gesellschaft.
Was würde denn Robert Habeck mit der absoluten Mehrheit da ändern?
Also einfach eine Mehrheit reicht schon. Die Mietpreisbremse ist das probate Mittel. So. Ja genau, jetzt haben wir keine Mehrheit mehr. Aber das ist jetzt eins der ärgerlichen Dinge, dass die Mietpreisbremse, die verlängert werden muss, das wäre nur der Status quo. Aber die läuft jetzt aus, wenn es nicht einen aktiven Beschluss zur Verlängerung gibt.
Scheint ja auch nicht so viel zu helfen, wenn man aktuell die Situation anguckt.
Ja, aber ein bisschen dämpft es. Ohne das wäre es auch nicht gegeben. Mietpreisbremse erstmal verlängern wäre sozusagen das Minimum. Das müsste doch eigentlich auch einigungsfähig sein mit der Union, denn die ist, der kommt ja aus der Unionszeit mit. Also das wäre noch keine Verschärfung gegenüber dem Status quo, den wir haben. Das ist einfach in der Legislatur, in der Einigung mit der FDP nicht gelungen, da voranzukommen. Das würde jetzt erstmal nur den Status quo festschreiben. Das wäre besser, als nicht eine Mietpreisbremse zu haben. Und dann sollte sie halt verschärft werden, meiner Ansicht nach. Also in der Höhe eine stärkere Begrenzung haben, jedenfalls in den erhitzten Ballungsräumen, dass man weniger Ausnahmen zulässt. Möbliertes Wohnen beispielsweise fällt da gar nicht runter, könnte man tun. Und dann hilft aber am Ende natürlich nicht nur die Mieten zu begrenzen, sondern mehr zu bauen. Also günstige Wohnungen zu bauen, nicht Penthouses, die dann, also keine Ahnung, die dann irgendwelche, ja gut, das sind Klischees, wenn ich irgendwelche Nationalitäten sage, aber die irgendwie 14 Tage im Jahr dann in Berlin sind, um ihre 7 Zimmer zu bewohnen oder so. Das brauchen wir jetzt nicht, sondern eine normale Wohnung für normale Leute. Und die müssen halt auf diesem heißen Markt finanziert werden, was wir uns über ein Modell vorstellen, das Gemeinnützigkeit heißt, also neue Gemeinnützigkeit. Sie unterliegen halt dem gemeinnützigen wohnen. Und dafür gibt es dann besondere Abschreibungs- und Fördermodelle. Dafür bleiben sie dann aber viele Jahrzehnte in der Gemeinnützigkeitsbindung.
Das sind jetzt erstmal große Worte, würde ich sagen, beziehungsweise sehr viel Politikersprech in der Form. Brechen wir es mal konkret runter. Wenn man jetzt wirklich schon einen absurd hohen Teil von seinem Nettoeinkommen zahlt, sagen wir 40%, ist keine Seltenheit. Wie können Sie in Ihrer Position da was dran machen, dass das weniger wird?
Dass man die Mietpreisanstiege dämpft. Dass man nicht mehr einfach jede Mieterhöhung durchwinken lassen kann. Das sind jetzt nur die Mieten, ne? Über die anderen Kosten reden wir an anderer Stelle auch. Das habe ich eben gesagt, das ist sozusagen die Mietpreisbremse. Es ist halt ein Markt. Und wenn man ihn nicht reguliert, dann nimmt der Markt, was er kriegen kann. Offensichtlich gibt es einen Bedarf an teuren Wohnungen in Berlin und die Menschen sind irgendwie in der Lage, das dann doch noch zu bezahlen. Deswegen steigen die Preise immer weiter. So funktioniert der Kapitalismus.
Sie müssen.
Und dann gibt es dann eine Art Nutzung der Not für Einkommens von den Leuten, die die Wohnungen besitzen. So, und umgekehrt kann man jetzt aber begründen, das ist eben nicht ein reiner Markt, also der Kapitalismus wirkt, sondern zu wohnen ist eine Lebensnotwendigkeit. Und wenn man das dem Gedanken folgt, den ich eben skizziert habe, dass man auch so wohnt, dass das ganze Leben nicht unbeherrschbar wird, weil man 3 Stunden rein und raus pendeln muss, dann gibt es einen staatlichen Bedarf, dort einzugreifen. Wo der genau verläuft, das wird immer politische Diskussion sein, aber ich versuche zu erklären, wie die politische Diskussion läuft und die einen sagen eben, das ist ein freier Markt, da mischen wir uns nicht ein und andere, ich sage, bei Wohnen, wie bei anderen Grundbedürfnissen, gibt es eine politische Fürsorgepflicht, dass dieser Markt nicht aus dem Ruder läuft. Und dazwischen gibt es dann die Debatte, was ist richtig und was ist falsch und die Mietpreisbremse sollte einen gedämpfteren Anstieg haben, als er heute ist. Der Betrachtungszeitraum der Vergleichsmieten, die wird ja immer gerechnet auf die bestehenden Mieten und dann kann man 10% auf die Miete bei einer Mietpreiserhöhung drauflegen. Wenn wir weniger Prozente haben und einen längeren Betrachtungszeitraum, dann senkt sich die normale Erhöhungsmöglichkeit. Ja. Und so würden dann die Mieten langsamer ansteigen. Nur noch mit der Inflation oder mit sozusagen mit der Sanierung im Zweifelsfall.
Das bedeutet aber auch, dass wir haben ja jetzt schon einen Stand, der für viele nicht mehr tragbar ist. Wie kann man da helfen? Gibt es irgendeinen Mechanismus, wo Sie sagen, so können wir Mieten effektiv senken? Ich denke mal ein paar Jahre zurück, wir hatten hier in Berlin einen Mietendeckel, wo halt ich damals Geld zurückgekriegt habe, weil gesagt wurde, oh, die Miete, die ist zu hoch hier, die wird jetzt gesenkt politisch. Der ist dann gefallen, weil
Eigentumsrechte.
Es ging um Zuständigkeit, dass das Land halt einfach die Zuständigkeit angeblich nicht hatte, hat das Gericht geurteilt und auf Bundesebene würde es theoretisch vielleicht gehen, da gab es ja kein Urteil zu, sondern es wurde halt einfach nur gesagt, dass es nicht die Kompetenz des Landes ist. Ist das eine Idee für Sie? Ein Mietendeckel in der Form, wo man halt wirklich sagen muss, okay, man hat eine Vergleichsmiete und darüber kann es nicht gehen und im Zweifel werden dann Mieten auch wieder gesenkt?
Nach dem Urteil habe ich die Arbeit daran nicht mehr weiter verfolgt, weil ich das als zu starken Eingriff in die Eigentumsrechte der Vermieter gelesen habe. Ich habe ja schon gesagt, ne, die Gegenseite, die nicht meine ist, argumentiert, ist halt ein freier Markt. Meine Wohnung, ich darf damit Geld verdienen, während die Gemeinnützigkeit oder die Notwendigkeit zu wohnen dem eben entgegensteht, sodass wir uns jetzt konzentriert haben auf die beiden anderen Punkte, den Mietpreisanstieg, das ist noch nicht Geld zurück, aber den Anstieg regulieren und bremsen und mehr zu bauen. Und am Ende ist das natürlich der Schlüssel, dass man in einem knappen Markt mehr Wohnungen baut. Und das sieht man ja, wenn man durch Berlin, aber das gilt für die anderen Städte natürlich ganz genauso, fährt, dass ganz viel Potenzial nicht genutzt ist. Also das heißt jetzt nicht auf der grünen Wiese außerhalb der Stadt große Trabantenstädte bauen, aber mehrgeschossig die Mischgebiete zulassen, auf die ganzen Aldis und Lidls, die da rumstehen, noch ein paar Etagen Wohnungen draufzusetzen, Dachgeschosse ausbauen. Das ist der richtige Weg und die dann eben nicht dem Markt unreguliert zur Verfügung zu stellen, sondern mit der Gemeinnützigkeit verbinden, sodass es dann für Studierende, für Rentner, für junge Familien, für Leute mit geringem Einkommen zur Verfügung steht.
Wenn die großen Player jetzt schon sagen, es lohnt sich kaum noch zu bauen und Sie sagen jetzt, ja, aber Sie können doch jetzt nicht mehr Geld verlangen. Warum sollten die dann noch bauen?
Diese Wohnungen müssen dem regulären Spekulationsmarkt ein Stück weit entzogen werden und dann über die Gemeinnützigkeit Sonderfinanzkonditionen bekommen, sodass also die günstigeren Mieten für die Betreiber von solchen Wohnungen, die Genossenschaften, städtische Wohnungsgesellschaften, dann attraktiv genug sind. Also braucht es dann besondere Abschreibungsmodelle, bestimmte Zuschüsse, die gegeben werden können. Aber Sie haben recht, auch das Bauen muss günstiger werden. Wir haben in sehr vielen Bereichen immer Goldstandards angelegt. Ich würde jetzt nicht zuerst über Klima reden, weil da haben wir ja eine andere Aufgabe zu erfüllen. Aber auch was Lärm angeht, also bestimmte Schallschutzvorgaben angeht, da denke ich, kann man viele Dinge einfacher machen. Da ist jetzt gearbeitet worden. Also noch als Gesetz durchs Kabinett gegangen, ist so ein Vereinfachungsgesetz im Bau. Da bin ich aber der Meinung, sind wir noch nicht am Ende angekommen. Also die Dinge weniger stark vorschreiben und auch mal ein paar Standards zurücknehmen, die das Bauen dann günstiger machen, das kann man schon tun.
Gehen wir mal ein Stück weiter. Und zwar haben Sie jetzt ein Heimspiel, Thema Heizen. So. Ich erinnere mich dran, vor 2 Jahren saßen wir mal zusammen bei einem Interview und ich habe Sie gefragt, wie hoch kann eine Nachzahlung potenziell werden? Und habe gefragt, ob das 4-stellig werden kann. Und Sie haben gesagt, es könnte sein. Und das wurde noch viel aufgegriffen und ich habe in dem Moment gedacht, oh scheiße, das kann wirklich übel werden. Rückblickend habe ich Geld zurückgekriegt in dem Jahr, also für 2022. Und ich denke mir, diese ganzen krassesten, vielleicht habe ich einfach nur Schwein gehabt, aber diese ganzen krassen Szenarien von alle, die eine Gasheizung haben, werden sich totzahlen, sind in der Form ja nicht eingetreten.
Nein, wir haben damals ein Instrument eingeführt, die Gas- und Strompreisbremse, immer die Bremse, ne? Mietpreisbremse, jetzt da eine Bremse. Deswegen haben sie Geld zurückgekriegt und viele andere auch. Trotzdem waren die Rechnungen häufig höher als davor. Sie haben nur nicht die Mondpreise bezahlen müssen, sondern nur die, also wie soll ich sagen, die Sternpreise, wenn ich, nee, umgekehrt muss man das wahrscheinlich sagen. Aber ja, es war trotzdem für alle teurer oder in der Regel für alle teurer. Nur die absoluten Preise, die Preisspitzen, die wurden dann gedämpft. Das zeigt aber, wie Politik eigentlich arbeiten kann. Wir können den Konsens im Land wahren, indem wir die Energiepreise, Lebensmittelpreise, Mietpreise, Mobilitätspreise ein Stück weit abfedern und dämpfen.
Dann schauen wir mal nach vorne. Was würden Sie in Zukunft gerne anders machen?
Ich würde gerne, dass wir den Strom in Deutschland richtig günstig machen. Er ist jetzt ja zurückgegangen in den Preisen. Also wenn man neue Stromverträge abschließt, kann man die schon für so 25 Cent die Kilowattstunde finden. Das ist günstiger als vor der Legislatur. Trotzdem sind da immer noch sehr viele Abgaben, Steuern und Gebühren drin. Und das kommt aus einer Welt, wo wir gesagt haben, oder die Politik gesagt hat, wir müssen mit Strom sehr sparsam umgehen, damit wir das Klima schonen, die Energieeffizienz erhöhen. So, nun ist der Strom aber grün und sauber geworden. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 60% der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien haben. Ende dieses Jahrzehnts sollen es 80% sein. Wir sind echt auf einem guten Weg dahin. Wenn der Strom klimaneutral produziert wird, dann müssen wir ihn eigentlich in andere Bereiche, Wärme, Mobilität, auch industrielle Prozesse reinbringen. Also machen wir ihn so günstig, wie es geht, schont den Geldbeutel, entlastet die Haushalte. Mehrere hundert Euro können dann gespart werden. Das ist das Leben bezahlbar machen. Es nützt der Wirtschaft, weil der Strom dann auch die Produktionsprozesse ankurbeln. Und die brauchen viel Strom. Und die sollen auch statt Gas oder gegebenenfalls noch Kohleverbrennung Strom nehmen. Bei der Glasindustrie, bei der Papierindustrie ist das ganz häufig der nächste Effizienzschritt. Und es nützt dem Klima, weil der Strom ja jetzt grün erzeugt wird. Also jetzt haben wir ihn sauber gemacht, jetzt machen wir ihn günstig.
Also wenn man nach vorne guckt, der sogenannte CO2-Preis steigt ja trotzdem jedes Jahr. Das bedeutet, tendenziell wird Heizen aus Gas zum Beispiel teurer für Leute. Um diesen CO2-Preis abzufedern, sollte es ja eigentlich eine Form von Klimageld geben. Das stand damals bei den Grünen 2021 im Wahlprogramm, stand auch bei der FDP als Klimadividende drin. Ist nie gekommen und es gab sogar Anfang des Jahres Berichte darüber, dass es bis 2027 dauern könnte, bis sowas ausgezahlt werden könnte. Und ein Argument, das dafür gebracht wurde, war, dass der Staat keinen Weg hat, den Bürgern Geld auszuzahlen.
Ja, das hat sich leider noch nicht geändert. Sage ich gleich was dazu.
Ist das wirklich so? Das klingt doch für erklären Sie das mal jemandem. Also das klingt doch absurd, dass der Staat keinen.
Mache ich gleich. Ich wollte nur einmal sagen, wenn der Strom klimaneutral erzeugt wird, wird er nicht teurer. Also der ist ja klimaneutral.
Genau,
Gas und Kohle und Gas und Kohlestrom würde teurer werden. Das Heizen wird, weil wir so viel mit Gas und Ölheizung noch heizen, perspektivisch teurer werden. Aber der Strom könnte günstiger werden. Wir müssen dazu allerdings die ganzen Nebenkosten, also den Infrastrukturausbau, rausnehmen. Das kann man aber auch, meine ich, begründen. Wir bauen ja die Stromnetze nicht für diese Legislatur und auch nicht für die nächste Legislatur, sondern für die nächsten 40, 50, 60 Jahre. Also können wir die Kosten auch strecken über 40, 50, 60 Jahre und dann wird der Strom wirklich günstig. Also wir belohnen uns auch für das, was wir alles im Moment hier machen. Die Menschen im ländlichen Raum sehen die Windkraftanlagen, die Leute installieren Solaranlagen. Das hat ja einen Sinn und den dürfen wir nicht kaputt machen, indem wir uns das jetzt so unattraktiv teuer machen, dass wir selber mit dem Hintern einreißen, was wir mit den Händen aufbauen. So, ich verlasse das jetzt, könnte ich stundenlang drüber reden, aber ja, Sie haben recht. Also es gibt keine Schnittstelle des Staates zu den Konten der Bürgerinnen und Bürger. Es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt Kindergeld über die Familienkasse. Es gibt Renten, diejenigen, die Renten beziehen, über die verschiedenen Rentenstellen. Es gibt BAföG, es gibt die Steuererklärung. Es gibt, was gibt es denn noch? Elterngeld und so weiter. Verschiedene
effektiv
Sachen.
Könnte man sich bis 2027 wahrscheinlich vom Bundestag stellen, das Ding bar auszahlen.
Ja, aber so, und da sind wir komplett hinterher. Es gibt andere Länder, die haben das eben in einer Hand gemacht. Das ist ja auch jetzt kein Voodoo. Man muss einfach nur ein sicheres System bauen, wo dann die Leute ankreuzen können. Wenn sie dem Staat misstrauen, sollten sie es nicht tun. Aber wenn sie ihm vertrauen, dann sagen sie, du darfst meine Einkommen, meine Steuer, mein Kindergeld, meinetwegen meine, was immer, Grundsteuer oder sowas, alles miteinander verrechnen und dann macht es der Algorithmus. Mhm. Und in dieses System könnte man auch sagen, jetzt haben wir eine CO2-Einnahme und jetzt wollen wir jedem Bürger, keine Ahnung was, 200 Euro pro Jahr auszahlen und dann geht es dann quasi, wird es entweder gegengerechnet oder es wird quasi auf dein Konto automatisch gebucht. Mhm. An dieser Schnittstelle hat das Finanzministerium unter Christian Lindner gearbeitet. Es hieß immer, 25 soll das Ding fertig sein. Jetzt habe ich länger nichts davon gehört. Aber es wäre nur fertig in dem Grundmodell gewesen, also jeder kriegt das Gleiche. Mhm. Dass man, es wären ja verschiedene andere Überlegungen denkbar, also Menschen, die pendeln müssen im ländlichen Raum, könnten vielleicht ein bisschen mehr kriegen als die, wo eine gute ÖPNV-Anbindung ist. Brauchen es Millionäre, brauchen es Milliardäre? Wer kriegt das eigentlich? Alle, die in Deutschland leben, alle Deutschen, alle EU-Bürger, alle Wahlberechtigten, wird das gegen das Bürgergeld gerechnet, wird es gegen Flüchtlingskosten gerechnet.
Aber also so weit
man kann es unendlich kompliziert machen. Das Modell, das Christian Lindner hat erarbeiten lassen, wäre das allereinfachste Modell. Alle kriegen das Gleiche und dann könnte man das theoretisch gleich mit der Steuer machen. Das wäre dann vielleicht das Fairste im Moment, wenn man das nicht so differenziert macht. Also der Millionär kriegt auch ein Klimageld, muss es aber versteuern, dann ist die Hälfte wieder weg, so ungefähr. Aber also ob das klügste Modell ist, das wage ich mal zu bezweifeln, aber da sind wir halt noch lange nicht, auch differenzierte Modelle zu machen.
Die Union hat vorgeschlagen zu sagen, okay, wir senken halt einfach die Stromsteuer und zahlen das dadurch quasi zurück. Das würde ja quasi dann auf das einzahlen, was Sie auch gesagt haben.
Richtig, das ist richtig. Das sollten wir auch jeden Fall machen. Die Stromsteuer ist ein Beispiel für das, was ich gesagt habe, dass wir die den Stromverbrauch teuer gemacht haben. Wir heißt vor 15 Jahren oder sowas in der Bundesregierung. Und das sind ungefähr 2 Cent auf der Stromrechnung. Wenn man die und die Netzentgelte rausnimmt, dann hat man im Durchschnittshaushalt ein paar hundert Euro mehr pro Jahr. Das finde ich eindeutig richtig. Leben bezahlbar machen heißt den Strom günstig machen. Ich will trotzdem nur sagen, es gibt trotzdem noch einen Rest. Wenn die CO2-Bepreisung wirklich anzieht, also wir sind jetzt bei 45 Euro die Tonne CO2 bei einer deutschen CO2-Steuer. Das werden jetzt 55 werden. Aber es könnten irgendwann mal 80 oder 90 sein. Denn darüber soll ja das Verbrennen fossiler Energie immer teurer werden. Und es soll angereizt werden, erstens weniger Energie zu verbrauchen und zweitens dann klimaneutrale Energie zu verbrauchen. Dann wird diese allgemeine Senkung von Stromkosten vielleicht nicht überall reichen und man wird Menschen mit einem Klimageld unterstützen müssen, wenn die Preise so hoch sind. So schaue ich das jedenfalls an. Wir sollten alle Instrumente parat haben. Und dann sind wir vielleicht auch in der Lage, zielgenau zu unterstützen, sodass also Spitzenverdiener und Milliardäre, auch wenn sie die Hälfte durch die Steuer zurückzahlen, nicht mehr wirklich das Klimageld bekommen. Aber wie gesagt, das ist technisch im Moment nicht möglich. Im Moment könnten wir nur 1-0 quasi machen, Klimageld aus. Oder im Moment können wir es noch gar nicht. Wir könnten es dann, wenn das Finanzministerium das auf die Kette gekriegt hat, ich weiß aber gar nicht, ob die daran gearbeitet haben.
Einfach nur erzählt. Weiteres Thema Mobilität, Sie haben es doch kurz schon gesagt. Leute müssen von A nach B kommen und auch Benzin wird immer teurer. Und E-Autos sind immer noch scheiße teuer und in vielen Bereichen ist die Ladeinfrastruktur kaum vorhanden. Und über den ÖPNV auf dem Land müssen wir kaum reden. Was wollen Sie da ändern?
Einmal muss ich sagen, ja, E-Autos sind teurer noch als Verbrenner im Kauf, aber im Betrieb ganz häufig nicht. Hängt ein bisschen natürlich vom Fahrverhalten ab. Wenn man immer an fremden Ladesäulen tankt, dann wird es nicht günstiger werden. Die sind halt sehr teuer.
Du musst das Ding ja erstmal anschaffen, ne?
Wenn man jetzt pendelt von der Arbeit nach Hause und dort hat man eine Wallbox, also einen eigenen Strombezug mit einem günstigen Tarif und auf der Arbeitsstelle ähnlich, dann ist der Betrieb vom E-Auto ganz häufig günstiger. Und das wollen wir in der nächsten Zukunft das so hinbekommen, dass man aus dem Auto ja ausspeisen kann. Das ist ja eine Batterie, die dann in der normalen Nutzung, das Ding heißt ja Fahrzeug, aber ganz häufig ist es ein Stehzeug, also kann ja jeder überprüfen, wie viele Stunden im normalen Alltag ein Auto läuft. Wahrscheinlich 2, 3, manchmal 4, wenn es hochkommt. Und ich rede jetzt nicht von, wir fahren mit dem Auto nach Gibraltar oder sowas, sondern zur Arbeit zurück, Kinder holen und so weiter. Also so, und wenn es dann immer an der Steckdose hängt, dann kann es ein- und ausspeisen und mit dem Ein- und Ausspeisen, das ist dann systemdienlich, kann auch Geld verdient werden. Da können also noch mal ein paar hundert Euro pro Jahr draufkommen. Das ist der nächste Schritt, den wir haben wollen. Dann Strom günstig machen, dann hat man schon ein ganz gutes Geschäftsmodell fürs E-Auto. Aber das sollte nicht der letzte Gedanke sein, denn neben dem Deutschland-Ticket, das ist ja, glaube ich, wirklich eins der guten, großen Dinge, sollten wir sehen, dass wir die Innovation auch nach Deutschland zurückbekommen. Und Innovation heißt in diesem Fall nicht nur elektrisch fahren, sondern relativ bald auch halb und dann irgendwann vollautomatisch fahren.
Gibt es in San Francisco zum Beispiel schon.
Genau. So, und das soll nicht immer alles in San Francisco sein, wenn ich das sagen darf. Ja, das ist unser Hauptproblem bei der ganzen wirtschaftspolitischen Debatte, dass die wirklichen Innovationssprünge zu selten in Europa und in Deutschland stattfinden. Wir haben solche Bereiche, wo wir wirklich gut sind, Quantencomputing beispielsweise oder auch bei Biotechnologien ist Deutschland noch wirklich, wirklich Führer. Aber gerade so in diesen klassischen Maschinenbaubereichen laufen uns zu häufig andere zu schnell den Rang ab. Jetzt könnte man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir garantieren oder wir bauen ein System auf, das auch im ländlichen Raum ein öffentlicher Personennahverkehr möglich ist. Dann allerdings nicht mit großen Bussen, die leer durch die Gegend fahren nachts oder die zu teuer sind, sondern mit halbautonomen und später autonomen Fahrsystemen.
Also quasi wie der Rufbus von damals.
Der Rufbus kommt dann an und das Ganze für den Preis des Deutschlandtickets oder für einen sehr günstigen Ticketpreis. Das wird natürlich nicht morgen möglich sein, aber vielleicht fangen wir mal mit Modellregionen an, machen das 5 oder 10 Mal in Deutschland, testen das Ganze, bringen es nach vorne, holen unsere Automobilkonzerne rein, die sorgen dann für die Infrastruktur und so gibt es dann auch eine Mobilitätsgarantie jenseits des eigenen Autos, das dann ja immer noch 20.000 bis 60.000 Euro kosten wird. Im ländlichen Raum und man muss nicht in die Stadt ziehen, wenn man abends ein Bier trinken will, wenn man nach Hause fahren will.
Das ist eine gute Überleitung. In China bekommt man E-Autos schon für umgerechnet unter 15.000 Euro. Warum ist das hier nicht möglich?
Das sind chinesische Autos, muss man klar sagen.
Also Qualitätsstandards sind nicht erfüllt.
Die sind gut, aber die sind günstiger und die deutschen Automobilhersteller haben es bisher nicht geschafft, in dem unteren Preissegment ein Auto anzubieten. Das wollten sie auch nicht. Die Strategie auch von Volkswagen war, wir fangen oben an, denn E-Autos waren erstmal teurer und sind sie ja noch ein bisschen. Und die Überlegung war, wenn ein Auto mit Batterie, keine Ahnung, 5.000 Euro teurer ist als ein Verbrenner und du zahlst 80.000 Euro für ein Auto, dann ist es vielleicht ein bisschen egal, ob du auch 85.000 Euro zahlst. Leute können sich das leisten. Also fangen wir oben an, denn wenn du ein Auto für 15.000 oder 20.000 Euro kaufst und dann kostet es auf einmal 25.000 Euro, dann ist es ja schon richtig ein Unterschied in dem Preissegment. Das war die Strategie. Und dann sollte die Erfahrung des oberen Preissegments zu günstigen Angeboten unten führen. Soweit die Theorie. Die unteren Angebote sind aber noch nicht da. Die sollen jetzt kommen. Aber die kommen auch ganz schön spät, denn die Chinesen haben es umgekehrt gemacht, die haben gleich auf den Massenmarkt gesetzt, also gleich günstige Fahrzeuge für 15.000, 20.000 Euro produziert. Nun muss man dazu sagen, dass die Chinesen ihre Fahrzeuge hoch subventionieren, also da Zugang zu Finanzen, zu Rohstoffen, zu Lieferketten, das ist schon staatlich abgesichert, also die haben ein bisschen Das sind schon unfaire Wettbewerbsbedingungen gegenüber den deutschen Automobilkonzernen. Trotzdem wäre es super, wenn VW jetzt ein Auto für 20.000 Euro am Start hätte. Die werden jetzt kommen, aber hoffentlich ist denn der Markt noch da. Denn das weiß man ja auch. Sie kennen ja, weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, Generation Golf hieß halt Generation Golf, weil alle einen Golf gekriegt haben. Und wenn du als dann junger Mensch einen Golf fährst, dann fährst du später vielleicht einen Passat und irgendwann so. Aber du bleibst bei der Marke. Es gibt ja eine Markenbindung. Und wenn die Chinesen es schaffen, in diesen Markt wirklich einzubrechen mit günstigen Fahrzeugen, dann ist das schon eine bedrohliche Situation für die deutsche Automobilwirtschaft.
Dann gehen wir mal weiter auf das Deutschland-Ticket. Persönliche Meinung, eine der geilsten Sachen, die deutsche Politik geschafft hat in vielen, vielen Jahren. Jetzt bin ich relativ viel in Deutschland unterwegs. Wenn ich jetzt irgendwie in Düsseldorf bin und sowas, ich muss nicht mal gucken, was ich für einen Bus für ein Ticket brauche und so. Und es kostet mich weniger als zwei Zonen in Berlin. So, ja. Und wenn man weiter guckt, es gibt auch Bereiche in Deutschland, wo das teilweise 200 Euro für den ganzen Bereich gekostet hat. Also das ist zumindest eine Entlastung für Menschen, die so oder so viel ÖPNV fahren. Jetzt ist es so, Theorie von mir, jedes Mal, wenn wir was zum Deutschland-Ticket posten oder so bei dir da oben, kommen irgendwelche Stimmen, die sagen, viel zu teuer, wir wollen das 9-Euro-Ticket zurück. Hätte man das 9-Euro-Ticket nicht gemacht, dann wäre das Deutschland-Ticket wahrscheinlich als deutlich geiler angesehen, als es jetzt der Fall ist, oder?
Wahrscheinlich. Aber muss man sagen, 49 Euro ist schon noch ein okayer
Preis.
Oder
nächstes Jahr 58 Euro.
Ja, das würde ich gerne so halten. Mhm. Jedenfalls, also vielleicht muss man immer die Inflation angleichen, aber in dem Fall, also das ist halt subventioniert, das muss man sagen. Ne? Das zahlen wir drauf, aber es macht das Leben bezahlbar. Das ist eines der super Beispiele dafür. Im Grunde ist es ja eine Flatrate. Das kennen wir alle aus dem Alltag raus. Deswegen ist es eigentlich so naheliegend. Die Älteren werden sich daran erinnern, dass man früher jedes Megabyte einzeln abrechnen musste und dann war
das
sauteuer. Ich erinnere mich, es gab, also für die Jüngeren, es gab mal, als die Handys neu waren, musste man jeden Anruf einzeln abrechnen und der war dann sehr teuer und wenn man im Internet war, musste man jede Minute surfen auch einzeln abrechnen. Dann
man hat richtig Panik gekriegt, wenn auf den Button gekommen ist,
so
mit
ist
Internet
das.
Auf dem Handy.
So ist es. Und dann gab es irgendwann, konnte man Kontingente buchen, dann wusste man schon so ein bisschen besser, wie die Monatsrechnung aussieht und dann gab es irgendwann Flatrates und diese Flatrates gingen dann irgendwann runter, im Ausland teilweise noch günstiger als in Deutschland. Aber das Gleiche ist ja bei Streaming-Abos, bei Hörabos darf man hier den Namen sagen, aber ihr wisst ja sowieso alle, was ich meine, ist ja genauso. Und also die Zufriedenheit damit ist ja eigentlich ganz gut gegeben. Und so ist das Deutschland-Ticket auch und so könnte man es ausweiten auf andere Mobilitätsformen. Also ja, stimmt zu, ist eine gute Sache, eine richtig gute Sache.
Können Sie mir garantieren, dass das Deutschland-Ticket in 5 Jahren noch existiert? Weil zum Beispiel Markus Söder sägt ja jetzt schon dran.
Also wenn die Grünen in der Regierung sind, garantiere ich das.
Und würden Sie der Union zutrauen, das abzusägen? Oder ist das jetzt einfach Söder?
Ja, Union und Söder sind jedenfalls zwei Paar Schuhe, das darf
stimmt.
man sagen. Ich kenne auch nicht mehr viele Leute in der Union, die Markus Söder mögen. Also das ist wirklich, man denkt immer, die Union, da steht ja Union drauf, das muss ja irgendwie eine Union sein, also irgendwie ein Bündnis oder geschlossen. Es ist irgendwie ein Hauen und Stechen meiner Beobachtung nach, aber das sollen die mit sich selber klären. Ja, wo kommt das her? Das Deutschland-Ticket kostet Geld, es macht das Leben bezahlbar. Es ist aus dem gleichen Grund, über den ich über den Mietmarkt gesprochen habe, aus meiner Sicht ein Beitrag zur allgemeinen Erreichbarkeit, günstigen Erreichbarkeit in Deutschland. Also Mobilität gehört ebenfalls, sich bewegen zu können, frei sein zu können, gehört zu den Grundbedürfnissen einer modernen Gesellschaft. Und deswegen gibt es einen politischen Auftrag, die zu gewährleisten. Mhm. Man muss es ja nicht nehmen. Wer also sagt, volle Züge, bisschen verspätete Bahn sind mir zu anstrengend, ich fahre lieber mit meinem Privatfahrzeug oder mit was immer, kann das ja tun. Aber für die meisten Menschen ist das ein attraktives Angebot. Aber es kostet Geld. Mhm. Und wenn man den Haushalt immer ausgleichen will, und alles bezahlen will aus dem ausgeglichenen Haushalt, dann geht die Rechnung irgendwann nicht auf. Das hat ja uns auch am Ende in der Ampel den Boden weggezogen. Und ich nehme an, dass es daher kommt, dass wenn die Investitionen in die Bundeswehr, in die Brücken, in die Bahnen, die Stromnetze, den Strompreis senken, alles soll gemacht werden, ohne dass man sich mehr Möglichkeiten für Handeln gibt. Da muss man halt an anderer Stelle sparen. Nur, dass diese andere Stellen daneben das Deutschland-Ticket sind, das Bürgergeld, die Flüchtlingskosten und so weiter. Nicht, dass man nicht überall sparsam sein soll, aber ich nehme an, da kommt es her, denn sonst macht man sich ja, ich meine, Söder ist ja eher ein Meister darin, sich beliebt machen zu wollen. Ob es immer klappt, ist eine andere Frage. Aber dass man ein so beliebtes Instrument in Frage stellt, kommt wahrscheinlich nur daher.
Also ich fasse zusammen, fürs Land autonomes Fahren, für die Stadt das Deutschlandticket im besten Fall weiterentwickeln. Wir müssen aufs nächste Thema gehen und das ist das hier.
Donald Trump kommt zurück. Was das genau für Deutschland und Europa bedeutet, weiß momentan noch niemand. Klar ist nur, es wird sich einiges ändern. Sowohl mit Blick auf die Ukraine und Russland, als auch in Bezug auf Weltwirtschaft und Klima wird Europa eigenständiger werden müssen. Und zwar schnell. Doch wie kann Deutschland seine Rolle in der EU stärken, Verantwortung übernehmen und dabei die enge Partnerschaft zu den USA unter der Führung von Donald Trump erhalten?
Am Tag, an dem die Ampel gebrochen ist, ist vorher noch eine andere Sache passiert. Und zwar, Donald Trump wurde erneut zum Präsidenten der USA gewählt. An so einem Tag dann noch ein Regierungsende verkünden. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
Schöne Schiete.
Also haben Sie sich gedacht, okay, das können wir nicht machen heute?
Ja. Und ich glaube, auch die anderen haben das gedacht. Die Verhandlungen davor, also vor diesem 6.11. waren so, da haben wir ja schon über den Haushalt gestritten und das war schon auf Messerschneide. Und das waren keine guten Gespräche. Also am 5.11., dem Tag vor dem Ampelbruch, hätte ich gesagt, das geht hier schief. Mhm. Dann haben wir uns am 6.11. morgens getroffen, mit Donald Trump aufgewacht sozusagen. Und da war eine andere Ernsthaftigkeit da. Also in den Gesprächen mit dem Bundeskanzler und dem Finanzminister hatte ich das Gefühl, alle wissen, heute können wir es hier nicht kaputt gehen lassen. Und wir mussten uns heute Abend, es war klar, dass wir es an dem Tag hinbekommen müssen. Es gab keinen weiteren Tag. So, und über den Tag hatte ich eigentlich, ja, das ist ein bisschen komisch, weil es ja die Ampel war, ne? Aber letztlich dann doch die Hoffnung, dass man eine Lösung findet. Wäre auch meiner Ansicht nach möglich gewesen. Und dann haben wir uns abends um 18 Uhr getroffen und eigentlich wusste ich um 18.15 Uhr, dass das hier alles nichts mehr werden wird. Das konnte man den Leuten ansehen, an den Gesichtern. Und es fühlte sich falsch an. Habe ich auch gesagt, glaube ich, in Interviews, dass ich weiß schon, welchen Ruf die Ampelregierung hatte, aber an dem Tag jetzt das zweite große Land neben Frankreich in die politische Handlungsunfähigkeit führen, war nicht richtig.
Ich will gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie man die EU Trump-fest machen kann. Mhm. Stellen wir uns mal für einen Moment vor, Sie gewinnen die Bundestagswahl und Sie werden Kanzler. Dann müssen Sie face-to-face mit Donald Trump interagieren. Haben Sie schon mal im Kopf durchgespielt, wie das so wäre? Wie würden Sie persönlich mit ihm umgehen?
Höflich und bestimmt.
Haben Sie da irgendwie Bammel vor? Oder, ich meine, Merkel hat da nicht mehr die Hand gegeben.
Also das ist jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, Sneak Preview, aber Bammel habe ich davon nicht. Also jetzt habe ich mich ja für den ganzen Wahlkampf und für, wenn es das noch gibt, nächste Phase meines politischen Lebens geprüft und ich habe da keine Angst mehr vor nichts. Also es gibt viele Situationen, vor denen ich Angst und Sorge habe, aber nicht vor Menschen.
Es gibt jetzt Leute, die sagen würden, auf dem Papier wäre Friedrich Merz da doch viel besser für geeignet. Also konservativ, kennt die USA ziemlich gut. Wenn Trump in dem Briefing liest, dass Merz für einen US-Giganten wie BlackRock gearbeitet hat und dass linke Medien ihn gerne mal als den deutschen Trump bezeichnet, dann leuchten dem doch die Augen. Also warum sind Sie die bessere Option als Friedrich Merz im Umgang mit den USA jetzt?
Dass ich die politische Ausrichtung von Donald Trump nicht teile, muss ich hier nicht ausführen.
Aber
ja, ne, er leugnet den menschgemachten Klimawandel oder hält ihn jedenfalls nicht für ein Problem. Er will die Ukraine alleine lassen. Sein politischer Stil ist aus meiner Sicht nicht der richtige politische Stil. Und deswegen ist ja nicht die Frage, wer kommt gut mit Donald Trump aus, sondern was ist das Modell, das wir als Antwort von Donald Trump auf Donald Trump geben in Europa? Und das ist doch die entscheidende Frage, über die abgestimmt werden muss. Und das sollte kein Modell der Anbiederung sein. Nicht, dass Friedrich Merz sich anbiedern wollen würde, das wollte ich nicht sagen. Aber wenn die Messlatte für künftige politische Verantwortung in Deutschland ist, wer hat das beste Verhältnis mit Donald Trump, dann glaube ich, ist die Frage falsch gestellt. Sondern die Frage muss sein, was will Europa sein in dieser Zeit und was soll Deutschland in Europa sein in dieser Zeit?
Wie kann Amerika denn weiterhin der engste Partner außerhalb von Europa für uns sein, auch wenn ein Donald Trump im Weißen Haus sitzt?
Amerika profitiert von der Partnerschaft mit Europa, genau wie wir von der Partnerschaft mit Amerika profitieren, sicherheitspolitisch ohne Frage. Also die NATO ist ja auch für die Amerikaner oder für die amerikanischen Sicherheitsinteressen gebaut worden. Es ist ja auch ihr Bündnis. Dass Europa davon profitiert, ist richtig. und dass Europa sich und Deutschland sich in Europa zu sehr darauf ausgeruht hat, ist auch richtig. Das ist, wie gesagt, ein Themenbereich, über den man nicht so leichtfertig redet, weil diese ganze Sicherheits- und Verteidigungspolitik ja immer von Krisen und Kriegsszenarien ausgehen muss. Aber wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Die Amerikaner profitieren aber auch vom Zugang zum europäischen Binnenmarkt, so wie sie profitieren, dass europäische Firmen ihre Produkte nach Amerika bringen. Deswegen Zölle, die der Trump angekündigt hat, machen auch amerikanische Produkte teurer. Zölle treiben die Inflation an. Und wenn wir unsere Märkte immer weiter entkoppeln, also auf Zölle kommen Gegenzölle und so weiter, dann ist das eine schlechte Entwicklung für beide Volkswirtschaften, aber auch für die amerikanische. Und das hat noch nichts zu werten gesagt, denn auch wenn es manchmal Differenzen gibt, am Ende sind ja beides stabile Demokratien, die in einer Welt mit zunehmenden Autokratien, also wo Menschen Bürgerrechte, Pressefreiheit und so weiter missachten, zusammenstehen sollten.
Was sind die wichtigsten Schritte, die Deutschland nach der Wiederwahl von Trump gehen muss? Also wenn jetzt Kanzler Habeck, wie würden Sie denn mit der absoluten Mehrheit im Rücken aus Deutschland die EU stärken, um ein Gegengewicht zu Trump zu bringen?
Es gibt ein paar Dinge, die muss Deutschland anders machen als in der Vergangenheit, egal wer amerikanischer Präsident ist. Die müssen wir einfach aus wohlverstandenem Eigeninteresse machen. Das heißt, unser Land auf Vordermann bringen. Die ganzen Investitionen in die Infrastrukturen, die unterblieben sind, müssen jetzt erfolgen. Das wird dann auch zu einer wirtschaftlichen Erholung nachfrageseitig führen. Also die Brücken müssen ja gebaut werden, die Bahn muss ausgebaut werden, die Digitalisierung muss vorangebracht werden, all die Software-Systeme, wir sprachen über das Klimageld, die angeschafft werden müssen, das generiert ja Aufträge und Wertschöpfung. Das schließt auch noch einmal, ein letztes Mal, den Sicherheitsbereich, also den militärischen Bereich mit ein. Das müssen wir in jedem Fall tun. Ich hoffe sehr, dass wir niemals unsere militärischen Kapazitäten zeigen oder einsetzen müssen, aber haben müssen wir sie, damit wir sie nicht einsetzen müssen, meiner Ansicht nach. Das steht in jedem Fall an. Und in Europa muss Deutschland dienend führen. Damit ist gesagt, dass wenn wir, das ist meine feste Überzeugung, nächste Stufen der Einigung in Europa brauchen, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, auch in der Finanzpolitik, dann gelingt es eigentlich immer nur dann, wenn Deutschland hilft, dass es gelingt. Die anderen Länder warten immer auf Deutschland. Deswegen Deutschland müsste beispielsweise bereit sein, sich außenpolitisch über die Europäische Union richtig vertreten zu lassen. Dann könnten die anderen Länder mitziehen.
Was bedeutet das, richtig vertreten lassen?
Ja, dass man Souveränitätsrechte aufgibt. Wenn man beispielsweise im militärischen Bereich verabreden würde, Europa baut jetzt die gleiche Fregatte, um mal irgendwas zu sagen. Mhm. Ja. Alle europäischen Länder kaufen die gleiche Fregatte. Dann muss Deutschland sagen, ja, wir gehen voran und machen das, weil die anderen Länder das sonst nicht tun werden. Und dann muss man gucken, wo die bestellt werden. Das kann ja auch dann Verwerfungen auf dem Rüstungsmarkt führen. Man kann das auch so ähnlich wie Airbus hinbekommen, dass es europäisch wird. Aber irgendjemand muss vorangehen und sagen, wir geben ein Stück weit die Bestellhoheit ab. Nun ist es aber die Hauptaufgabe des Verteidigungsministeriums, sich zu überlegen, welche Fregatten sie brauchen. Mhm. Und wenn wir also sagen, nö, das haben wir doch immer anders gemacht, dann machen es die anderen sowieso nicht. Und so in den anderen verschiedenen Bereichen auch. Und Deutschland muss immer versuchen, diesen Weg möglich zu machen. Das klingt so, ja klar, was denn sonst? Aber es gibt eben zwei ganz häufig zu beobachtende andere Richtungen. Einmal sagt Deutschland, so machen wir das jetzt. Also Basta-Politik, das funktioniert nie in Europa. Und ganz häufig macht Deutschland so Sonderlocken. Also im kleinen Bereich jetzt diese E-Fuels-Debatte. Ja. Ja, alle haben sich darauf geeinigt, dass wir den Verbrennungsmotor für auslaufen lassen in der Neuzulassung. Aber dann kommt nochmal Deutschland an und sagt, aber E-Fuels wollen wir nochmal besonders fördern. Da haben ganz viele gesagt, aber wie wollen wir denn dann eine Industrie hochziehen? Mhm. So, also weder sollten wir immer Sonderwege für Deutschland definieren, sonst noch sollten wir glauben, dass es so eine deutsche auf den Tisch hauen Mentalität belohnt wird. Führen aus der zweiten Reihe, das ist die deutsche Rolle. Wir müssen bereit sein, ein bisschen von unseren Rechten, von unseren Machtinteressen abzugeben, damit alle darauf einstimmen. Und dann profitiert ganz häufig Deutschland am Ende, weil wir als zentraler Akteur in Europa, als größte Volkswirtschaft von einem geeinten Europa immer eigentlich gut haben.
Was bedeutet die Wiederwahl für den Klimaschutz? Also wie groß ist Ihre Befürchtung, dass es so eine Art Domino-Effekt geben könnte? Im Sinne von, wenn Trump und die USA jetzt nicht mehr mitziehen, dann ist es eh umsonst, dann muss ich mich auch nicht mehr einschränken, dann fällt ein Stein nach dem anderen.
Also das ist nicht gut für den Klimaschutz, dass Donald Trump jetzt ankündigt, dass er wieder stärker in die fossilen Energien rein will, vielleicht aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen will. Andererseits sind die erneuerbaren Energien jetzt so weit und so günstig, dass selbst Länder, die jetzt erstmal eigentlich gesagt haben, erstmal müsst ihr, der reiche Westen, Europa, Nordamerika, uns zeigen, wie der Klimaschutz funktioniert, bevor wir hier was machen, massiv in erneuerbare Energien investieren. Also Indien oder China, die bauen die massiv aus. Deswegen ist der Siegeszug der Erneuerbaren eigentlich nicht mehr zu stoppen, auch nicht durch Donald Trump. Aber wir müssen halt auch in andere Bereiche reingehen. Also die ganzen Finanzfragen beispielsweise, die globale Erderwärmung schreitet ja voran. Das heißt, selbst wenn morgen nur noch erneuerbare Energien zugebaut würden, was jetzt auch nicht der Fall ist, müssen arme Länder damit rechnen, dass es Trockenheiten, Überschwemmungen, Katastrophen gibt.
Klimaflucht,
Lost and Damage, der Verlust und Schaden. Dafür braucht es Ausgleichsmechanismen und die Unterstützung der Menschen dort. Wenn die Amerikaner sich daran nicht beteiligen, dann wird der Geiz der anderen Länder ebenfalls groß werden. Also das geht nicht von alleine. Es braucht immer politische Beatmung und Bearbeitung. Und wenn man dann gegen Amerika kämpft, dann gibt es einfach zu viele andere Länder, die ökonomische Interessen haben, weiter Öl und Gas zu verbrennen. Die arabische Halbinsel, Russland garantiert, Venezuela möglicherweise und so weiter und so fort, die sich dann einfach dahinter verstecken werden und sagen, na, wenn die Amerikaner nicht mehr mitmachen, dann wir doch auch nicht. Also das ist schon ein nicht ungefährlicher Punkt für die globalen Anstrengungen, die Erderwärmung einzudämmen.
Kann die Wiederwahl von Donald Trump in irgendeinem Bereich auch eine Chance sein? Gibt es da eine Hoffnung?
Also nur aus meiner Sicht sehr indirekt, dass Europa jetzt hoffentlich und Deutschland auch erkennt, dass man die Dinge einfach nicht mehr aussetzen kann. Also Donald Trump war ja schon mal Präsident. Und haben wir danach unsere Hausaufgaben gemacht? Haben wir unsere Infrastruktur schier gemacht? Haben wir unsere Beihilferegeln in Europa, unsere föderalen Regeln für attraktive digitale Wirtschaftsmodelle für Start-up-Unternehmen in Deutschland verändert? Haben wir unsere Schuldenbremse neu aufgestellt oder abgeschafft oder gelockert? Nee. Also und vielleicht ist das, aber das ist jetzt sozusagen Lernen an der heißen Herdplatte, jetzt die ultimative Lektion, die da zu lernen ist. Ansonsten stehe ich politisch eher dem ganzen Projekt Trump skeptisch gegenüber.
Mittlerweile hoffen ja sogar einige in der Ukraine ein Stück weit auf Trump, weil sie sagen, unter Biden und Scholz sind wir zwar langsam gestorben, aber wir sterben. Also, dass da quasi ein Impuls kommen kann von Trump, dass er irgendwas Krasses macht, dass da irgendwie ein positiver Unterschied rauskommen kann. Glauben Sie daran?
Dass er was Krasses macht, kann ich mir vorstellen. Was ist mir nicht klar? Jedenfalls braucht es eine andere Initiative für die Ukraine, dass dieses Sterben, das ja ganz fürchterlich ist. Und wir sagen immer die Zahlen, aber mir ist ein Besuch im Krankenhaus in der Ukraine nicht, das kriege ich einfach nicht aus dem Kopf und aus der Seele raus, wo ich mit Zelensky war, wo die Kriegsversehrten von der Front verhandelt wurden. Die haben dann Orden gekriegt von Zelensky. Den haben die auch tapfer entgegengenommen, aber die haben dann ihre Beine verloren gehabt, hatten die Augen verloren, die Arme verloren. Also du sahst den Männern an, dass sie zwar tapfer diesen Orden trugen als Held der Ukraine oder wie das hieß, aber die, glaube ich, hätten auch gerne ihre beiden Beine noch. Aber die verteidigen eben ihr Land gegen ein anderes tyrannisches Land und noch hat sich das Land entschieden, diesen Kampf fortzuführen. Aber wenn man sich diese Bilder vergegenwärtigt, das sind eben nicht Zahlen, das sind lauter Menschen und es wäre gut, wenn es dort bald Frieden gibt in der Ukraine.
Ich mache mal einen harten Bruch, weil wir müssen weitergehen. Wir haben nämlich noch eine Neuerung in dieser Staffel Absolute Mehrheit. Und zwar geben wir die absolute Mehrheit auch an unsere Community und die können Maßnahmen reinschicken. Die sind manchmal ein bisschen, manche sind ernst, manche sind nicht so ernst. Und sie können gerne mal ziehen.
Ach so, das ist hier so eine...
Das ist so eine Ziehbox.
Das können die Leute ja aber nicht sehen. Das ist ja so eine...
Wir sind ein Videopodcast.
Ja, wir sind ein Schuhkarton, wir sind ein doppelt großer Schuhkarton.
Wofür stehen denn hier Kameras? Wir sind ein Videopodcast.
Na guck, das hättest du mir mal vorher sagen können. Okay, jetzt habe ich zwei gezogen.
Ja gut, dann machen wir die hintereinander. Einmal mal gucken, was da draufsteht und ob das mit Ihnen zu machen wäre. Brille aufsetzen.
Kostenlose öffentliche Toiletten in den Städten. Steht darunter im Kleingedruckt: Initiierung eines Programms für kostenlose, saubere und leicht zugängliche öffentliche Toiletten in städtischen Gebieten. Finde ich super. Gibt es ja ein paar, glaube ich. Wahrscheinlich
wenig.
Zu wenig, genau. Ist jetzt nicht zentrale Bundesaufgabe. Für die Städte sind ja die Städte zuständig. Ob man das jetzt noch unter ein Bundesprogramm fassen kann, weiß ich nicht genau. Kann das so teuer sein?
Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wenn ich in den USA bin oder irgendwie als ich in Neuseeland war, überall gibt es kostenlose Toiletten und immer gibt es kostenloses Wasser. So, da frage ich mich halt auch irgendwie, warum schaffen wir das in Deutschland nicht?
Wahrscheinlich waren die Städte heißer. Jedenfalls das kostenlose Wasser kenne ich auch jetzt aus ein paar süddeutschen Städten und aus südeuropäischen Städten sowieso. Aber das Toilettenproblem, das kennt ja jeder wahrscheinlich.
An jedem Bahnhof, ist, wo man immer den Euro für...
Ja, du musst halt immer in Restaurants gehen und so tun, dass du noch einen Kaffee trinkst, um dich da aufs Klo zu drücken.
Gleich bestelle ich, ganz bestimmt.
So, deswegen, genau, das wäre schon gut und vielleicht auch so, dass man sich nicht ekelt, wenn man da drauf geht.
Wäre ein Pluspunkt. Was war auf dem zweiten Zettel, den Sie gezogen haben?
Wettbewerb um den geringsten Müllverbrauch. Untertitel oder kleinerer Text: Nachbarschaften treten gegeneinander an, um den Müllverbrauch zu minimieren. Der Haushalt mit dem wenigsten Müll wird Müll-Champion und erhält einen Preis, zum Beispiel einen Gutschein.
Es klingt sehr grün.
Klingt total grün. Finde ich auch eine schöne Idee. Also wo habt ihr die ganzen coolen Ideen her?
Die kommen von unserer
wird
Community.
Aber wahrscheinlich jetzt, also dass man so einen Wettbewerb durchführen kann auf irgendeiner Ebene, finde ich eine ganz schöne Idee, um Bewusstsein zu schaffen. Politisch würde ich sagen, muss man das sozusagen noch breiter anlegen. Also am Ende hoffe ich, dass wir in 10 Jahren das Wort Müll nicht mehr wirklich gebrauchen. So ähnlich wie Farbfilm oder VHS-Kassette. Denn das sind alles Rohstoffe. Mhm. Also natürlich, je weniger wir Rohstoffe verbrauchen, umso besser ist das. Aber jetzt perspektivisch, wir werden ja nicht ohne klarkommen. Der Versandhandel wächst und das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern. Oder jedenfalls nicht prinzipiell ändern. Nichts, dass man nicht tolle Innenstädte haben kann, wo die Leute ihr Einkaufsverhalten mit Gemeinschaftserlebnis kombinieren. Aber jetzt der politische Ansatz ist vor allem, nichts mehr als Wegwerfprodukt zu haben, sondern alle, und das geht ja bis in das Design der Plastikstrukturen rein, dass das alles wiederverwendet werden kann.
Und für die Idee muss man einen anderen Titel als Müll-Champion nehmen, weil keiner will der Müll-Champion sein. Ich ziehe auch mal eine hier.
Na, wenn das mal mit rechten Dingen zugeht hier.
Hier, man hört es. Ich mische.
Wie beantworten Sie jetzt die Frage?
Ich mische gut. Wir beantworten das gemeinsam.
Aber er ist hier der Meister des Hörfunks, das hat man gehört. Ne? Er hat so das schön ans Mikrofon gehalten. Ich habe mich hier so leise gemacht.
Schmerzensgeld und Therapieplatz für Kinder nach Scheidung. Einführung eines Gesetzes, das Kinder nach der Scheidung ihrer Eltern automatisch Rechte auf Schmerzensgeld sowie einen Therapieplatz einräumt, um die emotionalen Folgen der Trennung besser zu bewältigen. Das ist ein Brett.
Ja, finde ich jetzt aber auf den ersten Blick nicht komplett überzeugend. Das Schmerzensgeld ist ja vielleicht das, was die Kinder am wenigsten haben wollen. Nicht, dass Kinder nach einer Scheidung
das Schmerzensgeld dann zahlen oder?
Ja, nee, es geht doch wahrscheinlich eher darum, wenn die Trennung der Eltern wirklich wehtut, irgendwie ein stabiles Umfeld zu bekommen. Das kann man wahrscheinlich staatlich kaum anordnen. Aber über die Schule, über die Kita, über einen Freundeskreis aufgefangen zu werden und dann eine Infrastruktur zu haben, also wenn die Kita und die Schule so ist, dass man da gar nicht nach Hause gehen will und die Leute dann da bleiben und vielleicht auch noch abends freiwillig spielen oder da rumsitzen, dann hat man schon ein bisschen eine Antwort gegeben. Da sehe ich eher staatlichen Bedarf. Also
und bei den Therapieplätzen.
Und Therapieplätze, klar. Genau. Aber Schmerzensgeld, dir geht's nicht so gut, die Eltern haben sich scheiden lassen, du kriegst doppelt so viel Taschengeld. Aber so ist vielleicht auch nicht gemeint. Ne? Ist, glaube ich, echt ein Problem für viele Scheidungskinder. Mhm. Aber würde ich nicht über Geld kompensieren.
Einen machen wir noch, ziehen Sie noch einen.
Ja, ich habe nichts mehr vor. Ja, das stimmt nicht ganz, aber ich kann noch ein bisschen. Also muss ich jetzt ja auch so rascheln, dass man das glaubt. Eine längere Frage.
Bin gespannt.
Alternativen zum christlichen Religionsunterricht. Einführung alternativer Bildungseinrichtungen zu Religion und Weltanschauung, beispielsweise Weltreligionen. Also mein Blick darauf ist davon abgesehen, dass das ja in den Ländern unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt ja in verschiedenen Ländern, früher hieß das jedenfalls Werteunterricht oder Werte und Religion, teilweise Philosophieunterricht. Und dann hatte man teilweise sowas in meiner Schule, Wahlfreiheit, ob man Religion oder Philosophie hat. Also man musste irgendeinen Kurs nehmen mit Werteorientierung, sage ich mal so.
Ethik oder so.
Oder Ethik. Ja. Und ich finde das auch okay, wenn in dem Bereich die Länder und die Schulen unterschiedliche Wege gehen. Ich finde es, also aus meiner Position heraus, richtig, dass es eine Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht gibt, will aber auch ausdrücklich sagen, dass ich den konfessionellen Religionsunterricht ganz häufig ganz, ganz stark finde. Also weil es christlich ist und einige vielleicht nicht christlich sind, heißt nicht automatisch, dass man darüber nicht vernünftig reden kann. Also ich kann mir auch gut vorstellen, bei der richtigen Herangehensweise, dass auch ein christlicher Religionsunterricht für muslimische Schülerinnen und Schüler interessant sein kann. Es soll ja eben aus meiner Sicht nicht Dogma sein. Also alle, die nicht den christlichen Glauben verfolgen, sind Heiden oder religionslos oder schlechte Menschen oder so, sondern auch darüber vermitteln sich ja kulturelle Traditionen und Werte. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass auch ich habe sehr vom Konfirmationsunterricht profitiert. Ich bin nicht mehr in der Kirche, aber fand das ganz, ganz gut. Und erinnere mich an eine Konfirmationsfeier, als die Pastorin sagte, Religion ist wie die Schnur am Drachen. Ihr, die Kinder, ihr seid jetzt der Drache, der oben fliegt, aber ohne Schnur kann er auch nicht fliegen, dann fällt er irgendwann runter. Damit er oben am Himmel bleibt und seine Figuren machen kann, braucht es immer eine Schnur. Und das kann die Religion sein für Menschen, die dort, die gläubig sind, aber irgendeine Schnur wird es brauchen. Und deswegen finde ich einen guten Religionsunterricht gut. Also ich will damit sagen, ich bin da jetzt auch, wenn ich es machen könnte, wie ich wollte, würde ich sagen, macht Religionsunterricht. Für viele Menschen ist das wichtig und für viele Menschen braucht es eine Alternative und dazwischen gibt es eine Wahlfreiheit. Das finde ich eigentlich ein gutes Modell. Aber sowohl ein Ethik-, Philosophie- oder Werteunterricht kann auch religiöse Traditionen und Werte vermitteln, die dann im privaten Bereich übersetzt werden können, in Gläubigkeit oder nicht, wie auch ein Religionsunterricht allgemeine Wertevermittlung leisten kann.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe damals direkt abgewählt, als ich konnte, wirklich sofort. Das hat mich wirklich genervt, dieser Unterricht. Der war tatsächlich aber nicht gut und dann konnte ich Philosophie machen und dann fand ich das toll. Und heutzutage denke ich mir, im Endeffekt, wenn ich ein bisschen mehr über, keine Ahnung, Judentum wüsste oder so. Das wurde damals nicht vermittelt. So, es wurde halt irgendwie relativ streng katholischer Unterricht gemacht, so. Obwohl das jetzt keine katholische Schule war, das war halt einfach ein sehr gläubiger Lehrer. So. Wenn man das ein bisschen breiter gestreut hätte, um auch ein bisschen vielleicht irgendwie Motivationen, Denkweisen, kulturelle Prägungen mehr nachvollziehen zu können, dann hätte mich das wahrscheinlich mehr mitgenommen und vielleicht mir auch einen gewissen Mehrwert mitgebracht.
Ja, so. Aber das habe ich versucht zu sagen. Genau. Das hängt vielleicht weniger am Titel des Unterrichts als an der Art der Vermittlung. Das kann man sicherlich über Lehrpläne in Teilen machen. Vielleicht hängt es aber auch an den Menschen. Also Lehrerin oder Lehrer. Ich habe Latein gelernt in der Schule. Habe ich nie gebraucht danach.
6 Jahre habe ich den Scheiß gemacht. Wirklich, ist komplett. Ich hätte jetzt Französisch
sprechen können. Und trotzdem ist ein bisschen was, ja, da habe ich mich auch immer gefragt, da hätte ich lieber eine lebendige Sprache in Anführungsstrichen lernen sollen. Trotzdem sind mir ein paar Sachen hängen geblieben. Zum Beispiel, dass Sprachen Strukturen haben. Also dass Grammatik eine Logik ist und auf einmal das, was wir hier so vor sich her brabbeln, einer gewissen Folie oder Struktur folgt, die dann ja auch erklärt, was wir eben nicht sagen können oder wo die Grenzen der Sagbarkeit auf einmal entstehen. Und auf einmal ist der Lateinunterricht, als mir der Lehrer, in diesem Fall war es eine Lehrerin, das so erklärt hat, zu was ganz anderem geworden. Also ich will damit sagen, man kann wahrscheinlich auch Englisch oder Mathe gut oder schlecht finden und das hängt vielleicht nicht daran, ob Mathe per se schlecht ist.
Bei uns geht keiner raus, ohne einen Song für unsere absolute Mehrheit-Playlist beigesteuert zu haben. Gibt es einen Song, der Sie in der letzten Zeit begleitet hat, den Sie rauf und runter gehört haben und der vielleicht so ein bisschen der inoffizielle Soundtrack für Ihren Wahlkampf wird?
Ja. Wann spielt ihr das aus?
Recht bald.
Dann sage ich, wir sind Helden, nur ein O.
Ist ein guter Song. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Dankeschön.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es dort?
Ja.
Ist gut. Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum pranke ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ich übertreibe nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
All right, the cops are coming right now.
Yeah.
Das hört ihr in GodCode. Macht-KI-Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.